Anstoß, der Fußball-Podcast.
Darf ich zu Beginn gleich mal einen Vorschlag machen, lieber Michael?
Selbstverständlich.
Wollen wir die Folge nennen, wenn Michael Augustin seine Wette verliert?
ja, wer kennt Michael Augustin? Mein Titel wäre, für den heutigen Folgentitel.
Dann hättest du schon mal einen Titel mehr als der FC Bayern.
Wenn die Südschale la 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 singt.
Die Südschale?
Die Südkurve. Schale la 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 la.
Schale la 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 la.
Oder Schaleluja. Oder Schale Bayern, alles ist vorbei.
Oder wenn Dortmund die Schale hat und Bayern den Salat.
Auch gut. Wir könnten auch noch Julian Brandt zitieren, denn der hat gesagt, der Tisch ist gedeckt, wir brauchen nur noch zubeißen. Und das ist hier genauso. Wir sind mal wieder bei dir im noblen Nobelviertel und du hast dich nicht lumpen lassen. Du hast hier Kaffee aufgebrüht. Die French Press steht hier, der Bio-Hafer-Drink von DM. Wir haben Bananenchips, wir haben getrocknete Mango, wir haben Datteln. Ach, ist das schön hier.
Ich habe mir überlegt, wie ist nochmal der Spitzname vom VfL Osnabrück? Des VfL Osnabrück, sind das nicht die Veilchen?
Nee, das ist Erzgebirge.
Genau.
Die Lila-Weißen.
Die Lila-Weißen. Ich habe mir überlegt, möglicherweise hat Mats Hummels ein Bewerbungsschreiben für Erzgebirge Aue für die kommende Saison auch abgegeben, weil der auch so ein ordentliches Veilchen davon getragen hat.
Ja.
Ein lilanes Auge.
Der Sieg in Augsburg tat weh. Aber wie ist denn das? Julian Brandt hat ja recht, ne? Der Tisch ist gedeckt. Ja. Wir brauchen nur noch zubeißen. Also die Dortmunder müssen nur noch zubeißen. Mit einem Sieg gegen Mainz 05 wären sie dann tatsächlich deutscher Meister. Das könnte endlich mal wieder ein Brandt sein, der Geschichte schreibt, ne?
Definitiv.
Und das am 160. Geburtstag der SPD. Also ein paar Tage später.
Und damit ist auch nicht Biedermann und die Brandstifter gemeint. Ich habe irgendwie das Gefühl, Die Trainer, die haben so ein bisschen das Metapherbuch gelesen, denn Thorsten Lieberknecht sagte doch auch schon vor dem Aufstieg, dass der Aufstieg sei wie eine Traumfrau, die man in der Diskothek trifft und sich wünscht, sie am Ende mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht auch ein bisschen veraltetes Bild, aber Thorsten Lieberknecht ist ja auch einer inzwischen vom zumindest mittelalten Eisen. Und dazu haben sich natürlich dann auch alle Reporterinnen und Reporter am Wochenende hinreißen lassen, dieses Bild mit aufzunehmen, um dann am Ende festzustellen, dass diese Traumfrau am Ende des Discoabends Ja gesagt hat.
Ja zur ersten Liga, ja zu Thorsten Lieberknecht, ja zu Darmstadt 98.
Komm, ich schenke dir jetzt erstmal einen Kaffee, ein Ja zum Kaffee.
Da sag ich auch Ja, genau. Bei Dortmund frage ich mich noch, wenn die deutscher Meister werden und Julian Brandt da ähnlich stark spielt wie in den vergangenen Wochen, bauen die dann ein Julian-Brandt-Haus in Dortmund vielleicht? Oder wird das Willy-Brandt-Haus in Berlin dann in Julian-Brandt-Haus umbenannt? Fragen über Fragen. Aber du hast mich ja schon so ein bisschen locken wollen. Vielen Dank übrigens für den Kaffee. Die Wette, ne, die ich mit Björn eingegangen bin, die er vorgeschlagen hat vor ein paar Wochen. Ich habe gesagt, Bayern München wird deutscher Meister. Er hat gesagt, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Jetzt, nach 33 Spieltagen, Stand jetzt, hat er recht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich glaube auch, dass er nach 34 Spieltagen recht haben wird. Ich knicke ein. Ich bleibe natürlich bei meiner Wette. Ja. Ich will jetzt hier nicht ausbüchsen oder so. Ne? Alles gut. Ich zahle die 25 Euro. Die kommen dann ja einer Hilfsorganisation oder ja wirklich einem guten Zweck zugute. Aber ich kann mir mittlerweile auch, weil Mainz 05 ja nun auch nach...
Ist mittlerweile ganz kurz nur, ist es auch schon ein guter Zweck, wenn man sagt, man überweist sie direkt an Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn, dass sie möglicherweise mal eine gute Transferentscheidung treffen? Wäre das nicht mittlerweile auch schon fast kurz vor einem guten Zweck?
Da würden nicht mal 25 Millionen reichen. Aber Mainz 05 könnte man damit natürlich bestechen. Aber ich glaube, da reichen auch Bestechungsgelder nicht. Mainz 05 ist gerade in so einem negativen Flow. Obwohl die Mannschaft unter Bo Svensson ja lange auf dem Weg in die Europa League war und jetzt kassieren sie Niederlage um Niederlage. Ich glaube, Dortmund bringt es am Samstag ins Ziel. Es muss ein Sieg her und Bayern München spielt beim 1. FC Köln, kann sich da abmühen, wie die Bayern wollen. Wenn Dortmund gewinnt, wären sie zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder deutscher Meister. Mittlerweile glaube ich auch, dass es so kommt.
Ja, wir müssen trotzdem natürlich noch mal ein bisschen einsteigen. Also vorgelegt hat der FC Bayern München zu Hause gegen RB Leipzig und hat 1-3 verloren und hat nicht nur wahrscheinlich die Kabine verloren, sondern eben auch die absolut eingesessenen, hartgesottenen und eingesessenen und absolut kultigen Opernfans, die in der, was war das, 68. Spielminute in Scharen die Allianz Arena verlassen haben.
Das war eine schöne Drohnenaufnahme, ne? Oder? Wie Ameisen, die irgendwie Beute wittern, haben sie dieses ovale Stadion verlassen. Es war krass. Ja. Die ganze zweite Halbzeit war krass. Und Thomas Tuchel, den ich dann abends im Sportstudio gesehen habe, der hat ungefähr die Gesichtsfarbe deiner Tapete hier. Und man muss dazu sagen,
gelb.
Hier ist so viel weiß. Ne? Ja. Also der war kreidebleich.
Ja.
Der stammelte vor sich hin, der hatte keine Erklärung für das, was geschah, nur die Feststellung, dass der FC Bayern nach dem Führungstor mal wieder eingebrochen sei, dass in der zweiten Halbzeit ein enormer Spannungsabfall da gewesen sei und dass sich das ja wiederholt hat. Das ist ja nicht zum ersten Mal so gewesen, dass die Bayern, wenn der Gegner trifft, Probleme haben, sich gegen eine drohende Niederlage zu wehren. Noch dazu war mit Leipzig eine Mannschaft Gegner, die auch gerade in einer sehr guten Verfassung ist. Und die Bayern sind völlig eingebrochen. Und das ist für mich unerklärlich, für Thomas Tuchel witzigerweise auch unerklärlich oder erstaunlicherweise unerklärlich. Normalerweise denkst du, ein Trainer, der so ehrlich, ratlos, fassungslos ist, der kann nicht länger Trainer sein. Das Problem ist, er macht den Job ja erst seit 8 Wochen.
Es gibt doch diesen Fake-Account, den hat mir der Tweetsrichter hochgespült bei Twitter und da bin ich tatsächlich so 5 Sekunden oder vielleicht irgendwie so auch 30 Sekunden drauf reingefallen. Da hieß es, Jupp Heynckes übernimmt bis zum Saisonende. Und da habe ich nochmal ganz kurz geguckt. Also ich sag mal so, alleine, dass ich das nochmal verifiziert habe, spricht ja dafür, dass den Bayern alles zuzutrauen ist. Aber um es auch nochmal seriös zu beäugen, ist es ja so, dass Hasan Salihamidžić auch gesagt hat, okay, wenn du jetzt eben diese Bilanz hast, die du aktuell hast und als Außenseiter in das Saisonfinale gehst, dann kann man auch nicht sagen, dass der Trainer daran keine Schuld hat. Bam. So. Das heißt, er versucht sich selbst vielleicht auch so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen. Letztendlich ist es aber natürlich auch genau so, dass alle, ne, man verliert als Team und man gewinnt als Team, um die alte Floskel mal zu dreschen, aber natürlich ist es auch so, dass Thomas Tuchel es nicht geschafft hat, einen möglicherweise auch defizilen, einen möglicherweise nicht ausreichenden Kader oder einen möglicherweise auch verunsicherten Kader nach diesem Trainerwechsel, der ja nicht nur für Julian Nagelsmann überraschend kam, sondern für viele Teile der Mannschaft auch. Da gibt es ja diese Riege, die hinter Julian Nagelsmann stand. Damit meine ich jetzt Kimmich, Goretzka und eher so die Fraktion und natürlich auch so die Spieler, die wegen Julian Nagelsmann auch dahin gekommen sind. Upamecano würde ich jetzt zum Beispiel auch noch dazu zählen. Genau, und dann hast
Konrad
du...
Konrad Leimer, der auch sehr gut gespielt hat in München,
das
aber
ist natürlich
noch
auch
für die andere Mannschaft, für die falsche Mannschaft.
Da möchte ich gleich auch noch einen Satz zu verlieren. Aber genau, dass du diese verunsicherte Mannschaft nicht hinter dich bekommen hast, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, gegen Manchester City darfst du, wenn man sich das jetzt anschaut, darfst du ausscheiden. Aber dass du natürlich dann im DFB-Pokal gegen Freiburg rausfliegst und am Ende diesen Vorsprung, den du gegenüber Borussia Dortmund hattest, jetzt eben so hergeben musst. Und also, wie gesagt, es wäre natürlich aus Dortmunder Sicht eine ganz besondere Tragik, wenn man diese Chance jetzt wirklich noch verspielte, woran ich nicht glaube.
Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Wir reden jetzt ja, du ja offenbar auch so, als würde Dortmund das am kommenden Samstag ins Ziel bringen. Ich glaube das ja auch. Aber interessanter Aspekt, den du genannt hast, da möchte ich nochmal ins ZDF-Interview reingehen, das
Tuchel.
Boris Büchler mit Thomas Tuchel geführt hat. Büchler hat auch gefragt, wäre es im Nachhinein vielleicht besser gewesen, den FC Bayern nach der Saison zu übernehmen. Und auf die Frage hat sich Tuchel eingelassen und er hat so ein verstecktes Ja geantwortet. Das war dann sinngemäß so, wenn ein Türchen aufgeht und die Bosse haben es so gewollt, damit meinte Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn, dann muss man da durchgehen. So, das war so seine Antwort, aber das war für mich ein verklausuliertes Ja. Und ich frage mich auch immer häufiger, ich mache immer sehr viele, nicht Sorgen, aber Gedanken über Julian Nagelsmann. Alle 2 Tage wird er ja mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht und
Chelsea war ja wohl auch wirklich dran.
Ja, aber was mag der jetzt denken? Ich meine, der ist als Champions League Teilnehmer, DFB-Pokal Teilnehmer und als Tabellenführer, als Trainer des FC Bayern entlassen worden. Und am Ende werden die Bayern zum ersten Mal seit 11 Jahren, glaube ich, wieder wahrscheinlich eine titellose Saison erleben. Und Nagelsmann sitzt der jetzt auf der Couch und feixt sich eins. Ist das Häme? Ist das Genugtuung? Ich würde den gerne mal so ein paar Minuten beobachten oder vielleicht auch mal mit ihm sprechen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun.
Wir können ihn ja mal anfragen. Also Volker Struth war doch unter der Woche auch in dem Podcast, weiß ich gar nicht wo, aber hat sich ja auch zu ein paar Details geäußert. Unter anderem dazu, dass der FC Chelsea ja wirklich nochmal nachgefragt hat und hat ja auch nochmal die ganze Genese rund um die Freistellung Julian Nagelsmanns erzählt, dass er wiederum auch von, also der Berater auch von Medienvertretern angesprochen wurde und hat gesagt, das ging jetzt aber doch ganz schön schnell mit Julian. Daraufhin hat er gesagt, so, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Und dann hat er gesagt, so, ja, na gut, hier wird kolportiert, dass Julian Nagelsmann freigestellt wird. Und dann hat er gesagt, so irgendwie so ein Quatsch. Julian Nagelsmann wusste das ja selber überhaupt gar nicht. Dann hat aber der Berater wiederum den Kontakt zur Bayern-Spitze aufgenommen und die haben dann gesagt, so, ja, kommt mal bitte am nächsten Tag, ich sag mal jetzt um 10 Uhr auf die Geschäftsstelle, und da wussten die natürlich schon, wie es dann eben so läuft.
Aber Nagelsmann war ja Skifahren und in den Bergen hat man manchmal schlecht den Empfang. Vielleicht war das Problem, ne? Dass er das falsche Handynetz hatte. Also in den Bergen können ja auch mal Berge im Weg sein und den Empfang etwas stören.
Ja, ich glaube, ich habe noch zwei Sachen dazu im Kopf. Ich glaube, natürlich musst du es so machen, wie Thomas Tuchel es gemacht hat, in diesem Business, Fußballgeschäft. Es geht nur ganz kurz einmal eine Tür auf und dann gehst du durch. Es gibt ja auch diese Geschichten, dass dann vielleicht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Max Eberl, okay, da steckt jetzt eine Krankheit dahinter, aber auch Trainer wie zum Beispiel Ole Werner, der gesagt hat, nach seiner Holstein-Kiel-Zeit, ist er ja zurückgetreten, dann am Anfang der Saison, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Zeit und jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachdenken, so. Und
oder Alois Schwarz, der einen Monat, nachdem er beim SV Sandhausen entlassen wurde, Trainer bei Hansa Rostock wurde.
Ja, aber genau das sind ja diese Sachen. Also natürlich sagst du, wenn es alles glatt geht, so wie ich es mir wünsche, dann mache ich so wie Pep Guardiola, ziehe mit meiner Familie für ein Jahr nach New York und weiß ganz genau, am Ende dieses Jahres, dieses Sabbaticals, komme ich nicht nur mit frisch gestärkten Englischkenntnissen und mit weniger Augenringen, und vielleicht mache ich es auch so wie Jürgen Klopp damals nach der Zeit von Borussia Dortmund, nehme ich vielleicht nochmal 8 Kilo ab und gehe jeden Tag im Central Park joggen, aber weiß ganz genau, im kommenden Sommer kommt wieder das Angebot. Das
Zähne machen und ein paar Haare nachpflanzen.
Genau, und dann komme ich in bester Verfassung wieder zurück, aber so ist es ja eben nicht, sondern dann ist es so, dass du sagst, als Ole Werner damals, um dieses Beispiel mal wieder aufzugreifen.
Der hat sich die Haare nicht machen lassen.
Nee, das stimmt. Aber der hatte dann 4 bis 6 Wochen nach seinem Rücktritt die Möglichkeit, Werder Bremen zu übernehmen. Ein Verein aus dem Norden, der ist auch irgendwie sehr nordverbunden. Und dann sagst du natürlich, ja, das muss ich jetzt machen. Das ist ein großer Verein. Das ist ein Verein mit Tradition. Das ist ein Verein mit Fans. Das heißt genau, ich gehe durch diese Tür. Und gleiche Situation, wie gesagt, hatte natürlich auch Thomas Tuchel. Der war auf dem Markt und hat gesagt, ey, wie häufig hast du ein Angebot vom FC Bayern München.
Ja,
und
zum zweiten Mal in seinem Leben.
Ja, genau. Ja. Und dann kommt es wieder. Ne?
Und ich glaube auch, dass er dem Kader logischerweise zugetraut hätte, den Titel in der Bundesliga zu holen, ist ja noch möglich. Manchester City, ich glaube, da sind die Bayern gegen den künftigen Champions-League-Sieger rausgeflogen, vielleicht sogar gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt. Also natürlich dann die aktuell beste Mannschaft der Welt, sollte Man City gegen Inter Mailand den Champions-League-Pokal gewinnen. Ja, Pokal aus gegen Freiburg, ich glaube, das hätte Tuchel auch niemals erwartet, dass es so kommen würde. Er hat den Kader falsch eingeschätzt, oder er hat den Kader ja auch erst kennengelernt, aber wenn du so, keine Ahnung, das Tableau siehst, die Spieler auf dem Papier, die Kaderliste vorgelegt bekommst und logischerweise auch die Spiele der Bayern vielleicht live über 90 Minuten oder als Zusammenfassung oder wie auch immer gesehen hast, du kannst ja nur zu dem Ergebnis kommen, okay, von den 3 Titeln, die hier noch möglich sind, werde ich 2 einsacken, Pokalsieger, Meisterschaft, klar, machen wir einen Haken dran, Champions League mal gucken. Das war wahrscheinlich seine Herangehensweise. Und wenn du ihn jetzt siehst, so wie am vergangenen Samstag im ZDF Sportstudio, also der ist schockiert. Also der ist wie jemand
ratlos,
der was ganz, ganz Schlimmes beobachtet hat und noch unter dem Schock der Ereignisse steht. Und in diesem Zustand ist er vor das ZDF-Mikro getreten.
Was ich trotzdem interessant finde, und das ist vor allen Dingen etwas, was ich Thomas Tuchel doch zugetraut hätte, beziehungsweise ich hätte ihm das nicht zugetraut, dass er diese Mannschaft nicht in den Griff bekommt. Was ich damit sagen möchte, wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, natürlich kannst du den FC Bayern München und Darmstadt 98 nicht vergleichen. Aber was ich sagen möchte ist, die Mannschaft, die in der vergangenen Saison, nämlich Darmstadt 98, nicht aufgestiegen ist, war eine völlig andere, auch systemisch. Also das System, was Thorsten Lieberknecht gespielt hat, das war ein komplett anderes. Und er hat jetzt in der Zweitligasaison nach den Abgängen von unter anderem Pfeiffer und so weiter und so fort, auch von weiteren Leistungsträgern, hat er das System umstellen müssen, weil er einen anderen Kader zur Verfügung hatte. Und ich glaube nach wie vor, das wissen wir natürlich auch alle, der Kader des FC Bayern München ist auf ein Spielsystem ohne Neuner ausgelegt. Und möglicherweise musst du dann mit Dreierkette spielen. Und möglicherweise musst du gucken, dass du die Spieler, die möglicherweise sonst auch vorher unter Nagelsmann nicht so viel gespielt haben, dass du die mit einbaust. Und all das ist Thomas Tuchel nicht gelungen. Und der sogenannte Königstransfer hat in dieser Saison außer beim Eröffnungsspiel gegen Frankfurt gar nicht stattgefunden. Das war Sadio Mané. Das ist ein, wie wir alle wissen, Weltklasse-Spieler.
Also gegen Leroy Sané hat er sehr treffsicher gewirkt.
Das stimmt, aber das war auch das einzige Mal wahrscheinlich neben...
Tore hat er schon auch gemacht.
Ja, aber er hat in dem Sinne keine Rolle gespielt. Er war kein Faktor, er war kein Stammspieler, ja. Hat nicht von Anfang an gespielt. Und
völlig
Goretzka
klar.
Hat eine relativ schlechte Saison gespielt, ist auch in so einem kleinen Formteam verschwunden. Und Spieler, auf die man oder beziehungsweise die man gerade eben für die Zukunft auch auf dem Zettel hatte, wie Gravenberch oder...
Masraoui, ja, aber der war erkrankt lange Zeit.
Wochenende auch schlecht gespielt. Ja. Fehler gemacht.
Und dann
kann man es am Ende nicht nur auf Manuel Neuer schieben und auf Robert Lewandowski.
Geht's um das System, wenn du gegen Leipzig eine gute erste Halbzeit spielst, 1-0 führst, in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleichstor in einen Negativsog hineingezogen wirst? Das hat ja nicht nur was mit dem System zu tun. Ich glaube, da geht's um ganz menschliche Dinge wie das Kopfkino, das anspringt, die Psyche, die einfach nicht intakt ist. Mentale Probleme. Mentale Stärke ist eine Qualität, mentale Schwäche ist das Gegenteil. Ich glaube, diese Dinge sind eher beim FC Bayern oder diese Dinge liegen eher beim FC Bayern im Argen. Und das mag man gar nicht glauben, weil da ja durchweg Nationalspieler auf dem Platz stehen. Aber auch die werden von diesen normalen Problemen heimgesucht. Und ich hätte ja auch gedacht, wenn es drauf ankommt, habe ich letzte Woche noch gesagt hier in diesem Podcast, wenn es drauf ankommt, die Bayern gegen RB Leipzig, ein Duell auf Augenhöhe, solche Spiele sind gemacht. Wie gemacht für die Bayern, um sich dann auch wieder gesund zu stoßen, und dann werden sie mit diesem Spiel zeigen, dass nur sie Meister werden können, und jetzt ist das Gegenteil eingetreten, und jetzt muss man ja wirklich festhalten, dass die Bayern-Spieler ja unter denselben Schwierigkeiten leiden wie, weiß nicht, wie die Spieler von Dynamo Dresden, die in der dritten Liga gestern beim bereits abgestiegenen SV Meppen mit 1-4 verloren haben und möglicherweise jetzt den Aufstieg in die zweite Liga verspielen, oder wie vielleicht die Spieler des FC St. Pauli, die es eben gegen Düsseldorf nur zu einem 0-0 geschafft haben am vorletzten Spieltag gegen eine gleichwertige Düsseldorfer Mannschaft. Aber viele Mannschaften, die in der entscheidenden Saisonphase eben nicht die Ergebnisse bringen, die man normalerweise erwartet. Und das scheint beim FC Bayern auch das Problem zu sein.
Ich muss auch noch so ein bisschen drüber schmunzeln. Ich meine, wenn man jetzt den Blick auf den Kalender wirft, dann haben wir es Mitte, Ende Mai. Kann man das so sagen?
Ja, ne? Man kann sagen, dass heute der 23. Mai ist, richtig.
Und es ist ja nun auch ein offenes Geheimnis, dass Konrad Leimer zum FC Bayern München wechseln wird. Und ich stelle mir dann
der
so vor.
Der war gut, der war richtig gut.
Ja, ich stelle mir so vor, Trainingsauftakt, ich sag jetzt mal Mitte, Ende Juni. Und dann kommst du da an der Säbener Straße. Und die Leute sagen, danke nochmal.
Aber ticken Fußballer so? Ich glaube nicht.
Ja, aber ich meine, wenn er so kurz.
Ich glaube, da gibt es dann eher so einen Spruch.
Also,
du bist uns aber ganz schön auf den Leim mehr gegangen. Nee, solche Sprüche gibt es da nicht, aber ich glaube...
Es ist ja noch nicht so lange her,
das
ist so
das Ding. Ja, aber solche Konstellationen, ja, die gibt es ja häufiger mal.
Ja, natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass sie den da wieder vom Hof jagen werden. Natürlich.
Ich glaube, der wird eher Respekt ernten, weil er eben so ein starkes Spiel in München gegen den FC Bayern gemacht hat, weil er ein guter Fußballer ist.
Du meinst nicht so wie Hauke Wahl, der alte Verräter?
Der zu St. Pauli wechselt und ein Tor für St. Pauli geschossen hat, nämlich ein Eigentor für Holstein Kiel. Wobei ich den auch für einen guten Zweitliga-Verteidiger halte. Das macht ja auch alles Sinn, so aus seiner Perspektive.
Spaß von mir.
Aber bei Leimer werden die Bayern-Spieler, glaube ich, sagen, der wird uns weiterbringen, der ist gut. Den brauchen wir. Herzlich willkommen. Leistung können wir gebrauchen.
Ja, natürlich. Aber
also Leon Goretzka wird das vielleicht jetzt nicht als erstes sagen, weil das ist ja ein potenzieller Konkurrent für Goretzka. Aber ich glaube, dass der mit diesen Qualitäten so... Box-to-Box-Player ist ja auch so ein neudeutscher Begriff. Da ist er einer der Besten in der Bundesliga.
Bestimmt, bestimmt. Aber wenn du jetzt mal trotzdem weißt, dass er dem FC Bayern München, noch müssen wir sagen, möglicherweise dem wichtigsten deutschen Meistertitel der letzten 10 Jahre oder den wichtigsten deutschen Meistertitel der letzten 10 Jahre mit kaputt gemacht hat, maßgeblich. Ich glaube nicht, dass die Leute sofort erstmal alle sagen, Alter, Conny, möchtest du nicht neben mir sitzen?
Ich glaube, dazwischen liegen viele, viele Wochen.
4 bis 6.
Mannschaftsfahrten. Die Bayern werden nicht zum Ballermann fliegen. Die werden wahrscheinlich getrennt voneinander mit ihren Modelfreundinnen. Jeder auf einer Yacht nach Ibiza oder so. Und man trifft sich dann zufälligerweise beim Scampi-Essen im Hafen. Aber da werden einige Wochen ins Land
ziehen. Bei einer Yachtwurst.
Bei einer Yachtwurst. Und ich glaube, Konrad Leimer wird da mit offenen Armen empfangen. Vielleicht nicht von Leon Goretzka, vielleicht wird Joshua Kimmich auch ein bisschen sparsam gucken, weil auch der ist ja auf der Position zu Hause. Aber jetzt haben wir noch gar nicht über den anderen Fall geredet, der ja auch am Wochenende eintreten könnte. Wir gehen jetzt fest davon aus, dass Borussia Dortmund diesen Punktvorsprung ins Ziel bringt mit einem Sieg gegen Mainz. Es kann ja auch anders kommen. Dortmund kann ja auch
verlieren.
Sein altes BVB-Gesicht zeigen und vielleicht nur unentschieden spielen gegen Mainz oder sogar verlieren. Hältst du das für möglich?
Also, am Ende liest sich ja dieses 3:0 beim FC Augsburg sehr souverän. Aber wer das Spiel über 90 Minuten verfolgt hat,
der
weiß, okay, es war vielleicht am Ende auch souverän, aber es musste, ich will mal ein bisschen so orakeln. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund das in jedem Fall natürlich auch hätte gewinnen können, wenn da 11 Augsburger dabei gewesen wären. Aber ich finde, bis zu dem Zeitpunkt, bis Borussia Dortmund in Überzahl gespielt hat, und ich glaube, das war die 38. Spielminute, bis zu dem Zeitpunkt hat sich Dortmund sehr schwer getan, also richtige Torchancen zu kreieren. Das heißt, sie hatten eine, wie sagt man so schön, optische Überlegenheit, sie hatten mehr Ballbesitz, sie hatten natürlich auch das spielerische Know-how, das Spiel ein bisschen mehr an sich zu reißen.
Sie hatten Sebastian Haller, der auch rechtzeitig zum Saisonendspurt maximal performt.
Ja, hinten raus, also dazu muss man natürlich sagen, auch der hatte Chancen, die er vergeben hat. Süle hat mal den Pfosten getroffen. Also das war, ich finde eben, das war alles andere als souverän, bis Sebastian Haller dann so einen kleinen Geniestreich hatte, weil er den Ball so mit dem Rücken zum Tor dann um den Gegenspieler rumgelegt hat und dann ins lange Eck, so fast an den Innenpfosten, aber so ungefähr eine Handbreit rechts neben den Innenpfosten, langes Eck verwandelt hat. Und dann hat trotzdem nochmal Augsburg weitergespielt und hatte auch nochmal wieder gute Chancen, zum Ausgleich zu kommen mit 10 Mann. Und ich will nur damit sagen, ich hatte das Gefühl, natürlich dann irgendwann, wenn du dieses, wie sagt man so schön, das erlösende 1:0 schießt, ne, dann läuft es natürlich alles anders und die Mannschaft, die vielleicht dir noch etwas entgegensetzen will, macht ein bisschen mehr auf, gibt dir wieder neue Räume und dann hast du sowieso einmal mehr, okay, dann läuft es so in deine Richtung. Ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer wird, sondern ich glaube, Mainz wird sich da nochmal richtig teuer verkaufen und ich kann nur für alle BVB-Fans hoffen, dass es möglichst früh, weiß ich, in Minute 7 schon 1:0 für Dortmund steht und dann wird es eine 90-minütige Fußballparty werden. Sollte es in der 60. Minute noch 0:0 stehen, boah, dann glaube ich, kriegst du irgendwann, wie sagt man so schön, Moorswasser.
Ich habe ja Bock auf so eine spannende Bundesliga-Konferenz. Die 9 Spiele werden ja alle zeitgleich stattfinden. Ich bin übrigens auch involviert, Wolfsburg gegen Hertha. Ich war zum ersten Mal am vergangenen Samstag so ein klein bisschen Hertha-Fan, weil ich schon Bock drauf hatte, dass Hertha gewinnt und ich an einem Spiel teilnehmen darf.
Ganz als uneigennützig.
Reporter,
das so kennen wir dich.
Relevanz
hat. So kennen wir dich.
So ist Hertha abgestiegen.
Ach, das ist ja sympathisch.
Ich werde der Reporter sein am kommenden Samstag, bei dem es heißt, so, jetzt mach mal fertig hier, gib mal weiter oder werde einfach mal eine Runde ausgelassen, noch eine Runde ausgelassen. Ist ja auch alles normal, wenn auf anderen Plätzen, vor allen Dingen auch auf anderen Abstiegsplätzen, die Entscheidungen viel spannender sind und vor allen Dingen an der Tabellenspitze.
Nur ganz kurz, weil du gesagt hast, Runde ausgelassen. Erklär das nochmal ganz kurz. Also du hast ja so einen Regisseur oder eine Regisseurin im Ohr.
Ja, ich höre die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die sprechen, bin dann normalerweise auch irgendwann dran, aber ich werde mich kurz fassen müssen, weil mein Spiel Wolfsburg ja kann noch in die Europa League einziehen, gegen Hertha ja vergleichsweise gar nicht brisant ist. Ne? Und dann
unten brennt es ja auch.
Gibt es einen Regisseur, der sagt, wohin gegeben wird. Normalerweise gibst du immer zur selben Person, da hast du so einen Zettel vor dir liegen und dann weißt du, in welche Stadion, zu welchen Kollegen oder zu welcher Kollegin du schalten musst. Aber ich glaube, da werden wir dann eher in anderen Stadien unterwegs sein. Wir, damit meine ich dann halt wir als Konferenz. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich hätte schon Lust darauf, dass es so spannend wie möglich bleibt. Das setzt ja voraus, dass der FC Bayern in Köln auch gewinnt. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich daran zweifle, weil ich immer noch diesen Aschfahlen Thomas Tuchel, dessen Gesichtsfarbe eine große Ähnlichkeit mit deiner Tapetenfarbe hat, vor Augen habe. Und das macht sehr auch was mit der Mannschaft. Der ist ja so niedergeschlagen. Und
ist möglicherweise dann am kommenden Samstag Aschfall Samstag in Köln? Nicht Aschfall Mittwoch, sondern Aschfall Samstag?
Wenn Thomas Tuchel das reine Energiestadion betritt, dann auf jeden Fall. Und der muss ja auch erstmal wieder an die Aufladestation. Ja. Der muss ja auch erstmal wieder energetisch gefüttert werden. Und ich glaube, das braucht bei ihm eine Weile.
Mit veganem Mühlenhack.
Ja, und die Spieler ja auch. Ja. Der muss ja auch was vorgeben, was ausstrahlen. Das macht er gerade nicht. Deswegen glaube ich, ich glaube sogar, dass die Bayern in Köln nicht gewinnen werden mittlerweile. So weit bin ich schon. Letzte Woche noch auf dem Putzgrauen gesagt, ja, Bayern wird Meister. Und jetzt bin ich sogar so weit, dass ich sage, der FC Bayern wird in Köln nicht gewinnen. Unentschieden. Dortmund gewinnt gegen Mainz. Es wird dann, glaube ich, nicht so spannend, wie es wünschenswert wäre.
Der hat ja so ein großes, verschrecktes Gesicht gemacht, dass er in Fachkreisen unter den Kinderbuchautoren nur noch Thomas der Tenderschock genannt wird. Er ist einfach nur noch konsterniert. Ach, das weiß ich nicht. Also ich glaube natürlich, also das wissen wir doch auch alle.
Deine Prognosen kennen wir ja schon. Du hältst dir ja alle Optionen offen.
Nein, ich halte mir keine Optionen offen. Ich will nur sagen, ich fand das ganz witzig. Ich habe am Wochenende das Topspiel, zumindest in der zweiten Halbzeit, im Fasan in Hamburg geguckt. Kennst du den Laden? Nö. Das ist nicht der Laden, den Joe Gerner früher hatte bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, der hieß ja auch Fasan. Aber das ist hier tatsächlich der Fasan in Hamburg. Das ist so eine richtig, was heißt urige, aber so eine Bier- und Fußballkneipe. So, da kannst du eigentlich so am Samstag reinfallen und einfallen. Ab 13 Uhr wird da alles gezeigt. Und das war ja ein extrem langer Fußballtag, zumindest so aus Nordsicht auch noch mit Spielen. Hinten raus noch HSV gegen Greuther Fürth.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Und auf jeden Fall fand ich das so interessant. Also es waren da gar nicht so viele Dortmund-Fans. Und trotzdem haben sich alle über die Leipziger Tore gefreut. Und dann haben die so aus Spaß angestimmt in der Kneipe. Einmal Leipzig, immer Leipzig. Hey. Und das fand ich schon irgendwie wieder ganz witzig.
Ich finde das nicht witzig.
Und deswegen, ich weiß,
ich würde mich niemals über ein Tor von RB Leipzig freuen.
Und deswegen glaube ich aber zum Beispiel auch, dass die Kölner natürlich einen Riesenspaß daran haben werden, die Bayern zu ärgern.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist der Punkt. Also ich glaube zwar schon, dass die Bayern das gewinnen werden, aber ich glaube auch, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Ich glaube, wie gesagt, entweder wird es ein 5-0 oder es wird ein 1-0. Aber es wird nicht irgendwie sowas in between.
Ich sage, dass Dortmund gegen Mainz gewinnen wird. Ich lege mich jetzt mal auf ein Ergebnis fest. Dortmund wird gegen Mainz 3-0 gewinnen und die Bayern werden in Köln 2-2 spielen. Meine Prognosen haben zuletzt immer fehlgeschlagen. Ja,
stimmt. Stimmt, auch Hoffenheim gegen Union.
Nee, ja, genau.
Wo ich noch gesagt habe.
Relegation habe ich gesagt, Hoffenheim gegen den HSV. Beim HSV bleibe ich. Wir können ja erstmal den Abstiegskampf in der ersten Liga abarbeiten. Schalke muss in Leipzig antreten.
Ja.
Bochum gegen Leverkusen.
Da möchte ich nochmal ganz kurz den Domino, ne, wir sind hier wieder beim RTL Domino Day und der ging ja eigentlich am Freitag los, weil bei der großen Nils Petersen Abschiedsgala mit einem wunderbaren Spruch, wie war es so, niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran, fand ich super, haben die Freiburg-Fans in Richtung Nils Petersen losgesandt.
Finde ich auch gut.
Hätte Freiburg nicht so deutlich gegen Wolfsburg gewonnen.
Also deutlich war es nicht. 2-0, ne?
3-0, ne? Haben die nicht 3-0 gewonnen?
Petersen hat noch ein Tor geschossen, das wurde aber...
Achso, wurde es aberkannt? 2-0 oder 3-0?
Ich weiß es schon gar nicht.
Na, auf jeden Fall.
Doch, so viele Fußballspiele
gesehen. Sagen wir klar, sie haben klar gewonnen.
Das müssen wir aber jetzt recherchieren.
Es war kein 1-0.
Ich recherchiere das.
Freiburg gewinnt, setzt Leipzig unter Druck.
Es war 2-0.
Ja. Setzt Leipzig unter Druck im Kampf um die Champions-League-Qualifikation.
Mhm.
Leipzig liefert.
Ja, Liefering, FC Liefering.
Qualifiziert sich für die Champions League zum fünften Mal in Serie.
Ja,
ist
Glückwunsch.
Glückwunsch von hier oben und gute Besserung an dieser Stelle. Und nee, andersrum. Auf jeden Fall, und deshalb...
Ich hoffe nicht, dass wir wieder Brause im DFB-Pokal sehen werden.
Nee, deshalb entledigt, wie man sich so schön an dieser Stelle über die Lippen kommen lässt. Also entledigt sich RB Leipzig der Sorgen, sich nicht für die Champions League zu qualifizieren und hat vielleicht auch so ein bisschen Luft raus. Vielleicht hatten die jetzt auch so ein paar Brauseflaschen schon unter der Woche. Und deswegen, nur deswegen, räume ich wirklich Schalke Chancen ein. Mhm. Ich glaube, Schalke wird sich ein Unentschieden erkämpfen.
Und dann glaube ich wiederum, und das ist auch richtig gut, Bayer Leverkusen hat ja nur 2-2 beim inoffiziellen Abschiedsspiel von Lars Stindl, das offizielle kommt ja noch, gespielt. Und das wiederum bedeutet, Leverkusen braucht auch noch Punkte im Kampf um den UEFA Cup, wie man früher gesagt hätte. Und die spielen nämlich gegen den VfL Bochum.
In Bochum.
Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Leverkusen gewinnt in Bochum und Schalke einen Punkt holt. Und dann bedeutet das, glaube ich, dass aufgrund des besseren Torverhältnisses Bochum in die Relegation geht, oder?
Naja, Bochum hat ja einen Punkt mehr als Schalke.
Genau, und dann würde Schalke aufholen, also ausgleichen.
Aber Schalke hat das bessere Tor, die bessere Tordifferenz.
Okay, Schalke dann
minus
geht Schalke,
34,
ja, dann geht Schalke
Bochum
in die Relegation.
Minus 35.
Schalke,
Stuttgart Relegation. Ist raus, deiner Meinung nach. Stuttgart spielt gegen Hoffenheim, hat eine deutlich bessere Tordifferenz. Minus 12 im Gegensatz zu dem minus 35 beim VfL Bochum. Ja. Aber hat als 15. 32 Punkte, ebenso wie der VfL Bochum. Ja. Augsburg haben wir noch gar nicht genannt, 34 Punkte. Augsburg spielt am letzten Spieltag in Gladbach. Gegen Gladbach ist vieles möglich und für Augsburg wird ja ein Punkt möglich sein, glaube ich. Und deswegen wird Augsburg vielleicht sogar gewinnen, nicht absteigen. Ich glaube, dass Schalke in Leipzig verlieren wird, weil Leipzig momentan im Flow ist und Bochum mit diesem emotionalen Großereignis in Berlin vor 12.000 VfL-Fans mit dem späten Ausgleichstor in der Nachspielzeit im Olympiastadion gegen Hertha BSC. Bochum hat Dortmund auch das Leben zur Hölle gemacht im eigenen Stadion. Leverkusen ist keine Mannschaft, die sich wohlfühlt, wenn der Gegner so richtig wehtut, wenn die über die Schmerzgrenze hinausgehen, ihr Limit nicht nur erreichen, sondern überschreiten. Ich glaube, da wird Bochum gegen Leverkusen auch einen Punkt holen und dann wäre Bochum in der Relegation. Mehr wird für Bochum nicht möglich sein, glaube ich, weil Stuttgart gegen Hoffenheim nochmal einen Sieg nachlegen wird.
Die Schalke-Fans atmen auf, dass Michael Augustin diesen Tipp abgibt, deswegen wissen sie, es kommt genau umgekehrt.
Könnte sein. In der zweiten Liga bleibe ich aber dabei, die Reihenfolge der ersten drei wird sich nicht ändern. Darmstadt erster, Heidenheim zweiter, Heidenheim spielt in Regensburg, HSV dritter, der HSV spielt in Sandhausen. Der HSV wird ebenso gewinnen wie Heidenheim in Regensburg, das glaube ich.
Ich glaube, der HSV wird wirklich direkt aufsteigen. Und zwar, weil der Jahnsinn am Wochenende stattfindet. Weil Jan Regensburg ja, ich will nicht sagen, den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, aber sich auf jeden Fall weiter im Spiel gehalten hat mit dem Spiel bei Eintracht Braunschweig.
Man hat mit Joe Ennox einen sehr sympathischen Trainer, aber Heidenheim hat eine Mannschaft, die sich die ist so kurz davor, sich zu belohnen.
Ja, aber auch also wirklich sehr, 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 also gegen dieses Sandhausen unfassbar schwer getan hat.
Aber so ist es doch oft. So ist es doch oft.
Und ich glaube, wie gesagt, beim Jahnsinn. Ich glaube, der HSV macht das.
Ich glaube, der HSV
dein HSV wird aufsteigen.
Mein HSV wird Dritter und geht dann in die Relegation gegen den VfL Bochum. Ich kann aber auch dem HSV-Fans noch Erfolgsmeldung verkaufen und das ist jetzt nicht mit dir abgesprochen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung. Der HSV hat ja mal ein wichtiges Finale gewonnen. Das Finale im Europapokal der Landesmeister 1983. Ja. HSV 83 heißt ein Podcast. Eines sehr lieben Kollegen Lars Pegelow, ein wirklicher HSV-Kenner. Ich habe mir gestern die ersten beiden Folgen angehört. Es gibt 5 insgesamt. Der zeichnet den Weg dieses Finales, das der HSV damals in Athen mit 1-0 gegen Juventus Turin gewann, Torschütze Felix Magath, nach und er spricht, ich glaube, mit allen
Fans.
Mit allen Fans, die da waren. Er spricht mit Fans, die da waren, die auf dem Weg dahin noch eine Autopanne hatten. Er spricht aber vor allen Dingen mit den Spielern von damals, mit Manfred Karls, mit Felix Magath, mit Uli Stein, mit Horst Rubisch, mit Jürgen Milewski und so weiter und so fort.
Fummel Wehmeier.
Jürgen Groh, der tauchte jetzt in den ersten beiden Folgen noch nicht auf, aber ich weiß, dass er den auch treffen wollte und bestimmt auch gesprochen hat und das ist gut.
Wo gibt's den? In der ARD Audiothek?
Ja, vielleicht auch bei...
Bei Spotify auf jeden Fall nicht.
Da glaube ich nicht, aber ey.
So weit sind sie noch nicht.
Heutzutage kann man ja Google bedienen und ist eine Empfehlung und tut HSV-Fans vielleicht auch ganz gut, wenn es dann am Ende nur der dritte Platz wird. Dann kann man sich da mit der Vergangenheit nochmal so ein schönes Gefühl holen. Das ist wirklich gut gemacht.
Glaube ich dir. HSV 83 heißt das Ding von Lars Begelow.
Ja.
HSV 83. Vielleicht schreiben wir das in die Shownotes, wenn wir uns daran erinnern können. Wenn nicht, dann einfach nochmal zurückspulen. Jetzt nochmal 10 Sekunden zurück. HSV 83 heißt das Ding. Packen wir euch in die Shownotes. Wenn nicht, wir nochmal zurückspulen. 10 Sekunden. HSV, okay.
Das ziehen wir jetzt durch. Bis die Stunde voll ist.
Ja, also in der zweiten Liga hatten wir schon gesagt, unter der Woche, du hast gesagt, der HSV wird Dritter und dann verliert oder gewinnt er dann gegen Bochum?
In der Relegation.
Dann müssen wir wieder so Spieler machen, die sowohl beim HSV als auch beim VfL Bochum gespielt haben.
Robert Tesche.
Marcel Maltritz.
Ja. Ralf Zumdick war Torwart im Bochum, Co-Trainer beim HSV. Zählt da nicht. Na, aber da werden uns noch weitere.
Weiter Chemien,
genau. Mehdi Madawikia.
Ja. Mehdi Madawikia?
Ja.
Auch beim VfL Bochum?
Hat auch beim VfL Bochum gespielt. VfL Bochum, HSV, Eintracht Frankfurt. Waren seine Stationen.
Guck mal, gar nicht so schlecht, oder? So auf Anhieb.
Das machen wir dann. Sind wir jetzt schon bei der Rubrik, der eine überrascht den anderen?
Weiß ich gar nicht. Hast du eigentlich, wollen wir noch zwei Sätze vielleicht noch ganz kurz unabgesprochen über die Champions League verlieren? Hast du es geguckt unter der Woche? Nee, hast du nicht.
Nee.
Schüttelt den Kopf.
Ich war viel in Kiel in der Woche.
Was für eine Machtdemonstration. Willst du das jetzt schon oder irgendwann verraten, weshalb du da bist?
Nee, ich habe Louis Holtby ganz oft gesehen. In der vergangenen Woche in Kiel. Ich habe ihn ganz, ganz oft gesehen, aber ich war nicht seinetwegen da. Ich war viel in Kiel, weil ich Finn Bartels ein paar Mal getroffen habe.
Okay.
Mit dem habe ich mich verabredet und habe ihn begleitet auf den letzten Metern seiner Karriere. Die allerletzten Meter, die finden jetzt statt.
Ja.
In der Woche vor dem letzten Spiel bei Hannover 96, aber auf dem Weg zu seinem letzten Heimspiel. Genau, daraus soll ein Film entstehen, der dann aber erst gesendet wird, wenn der Ball wieder rollt, in der neuen Saison wieder rollt, kann ich bestimmt noch was zu sagen. Aber deswegen habe ich beide Champions League-Spiele verpasst, weil ich auf dem Rückweg war von langen Tagen in Kiel. Schönen Tagen in Kiel. Das Wetter war schlecht, aber es war sehr angenehm mit Luis und vor allen Dingen mit Finn.
Ja, die Filmpromo, die kommt dann irgendwann nochmal im Sommer, definitiv. Aber ich glaube, da dürfen wir uns auf einen spannenden Film über einen sehr, sehr norddeutsch geprägten Fußballer freuen.
Auf jeden Fall.
Sympathisch, ja, nein, sag nochmal ganz kurz.
Natürlich nicht sympathisch.
Mega unsympathisch.
Mega unsympathisch. Geerdet, sehr geerdet, ja. Sehr sympathisch. Nicht nur er, sondern ich habe auch ein paar Leute aus seinem Umfeld kennengelernt. Alles sehr, sehr nette Menschen. Und ein Beispiel nur.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht gar nicht so repräsentativ, aber wenn man so mit einem Fernsehkamerateam unterwegs ist, gibt es ja viel Geschleppe. Ne? Also da ist so ein Stativ dabei, da ist eine Kamera dabei, da ist eine Tonangel dabei. Ist unwahrscheinlich viel muss man da tragen. Und er hat jedes Mal gefragt, ob er mit anpacken kann. So,
ja.
So ist er. Also ich weiß nicht, ob das schon reicht, um ihn als sympathisch zu beschreiben, aber das beschreibt ihn, glaube ich, nicht.
Doch, das reicht auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo du es jetzt sagst, ich habe ja mal einen Film über Amanal Petros, diesen Läufer, gemacht und bei dem war das tatsächlich auch so. Bei dem hatten wir allerdings ein bisschen Angst, weil der ja selbst nur 55 Kilo oder
dass
so wiegt.
Dass der zusammenbricht.
Das Stativ war definitiv schwerer als er. Ich will dazu nochmal eine kleine Anekdote erzählen und zwar bin ich ja nun auch irgendwie lange in diesem Geschäft unterwegs gewesen und irgendwie teilweise ja noch immer und ich hatte das ein einziges Mal während der gesamten Zeit, so rückblickend, wenn man früher, heutzutage nimmt man ja auch häufiger an Videopressekonferenzen teil. Und früher ist man aber eben noch viel häufiger zum Stadion hingefahren, weißt du ja auch. Aber ich hatte das ein einziges Mal. Und zwar bin ich von Hamburg losgefahren und hatte einen Interviewtermin mit Philipp Tschauner bei Hannover 96. Und das hat gedauert. Ich stand in der Vollsperrung und ich musste es immer weiter nach hinten schieben. Und ich habe da bei dem Medienverantwortlichen angerufen und habe gesagt, so, oh, das staut sich hier noch länger und der Stau wird immer länger und die Umgehungen, die sind auch alle schon verstopft. Und ich hatte schon einen Puffer und der war irgendwann aufgebraucht. Und dann hatte ich irgendwann eine halbe Stunde Verspätung, dann irgendwann eine Stunde Verspätung. Und dann kam ich irgendwann in Hannover an und dann saß da Philipp Tschauner und sagte so zu mir, oh, das tut mir echt leid. Und ich so, was denn? Ja, ich habe gehört, dass du so lange im Stau standst. Ich habe gesagt, nee, mir tut das leid. Ich bin jetzt hier irgendwie eine Stunde zu spät. Er hat gesagt, ah, ist doch gar kein Problem. Ich habe jetzt hier eben noch ein paar Kraftübungen gemacht. Mir tut das echt total leid. Und dann sagt er, und was hast du danach jetzt noch für einen Termin? Habe ich gesagt, so, ja, danach fahre ich jetzt wieder nach Hause. Und er hat gesagt, du kommst jetzt nur für diese 15, 20 Minuten meinetwegen jetzt hierher gefahren. Krass, das finde ich ja echt cool. Das war das einzige Mal, dass irgendjemand sich ja gar nicht unbedingt nur jetzt für mich interessiert hat, sondern sozusagen so vielleicht das, was bei uns als menschlicher, empathischer Reflex ausgeschrieben würde. So, ne? Und von daher ist das, was du gerade eben über Finn Bartels gesagt hast, glaube ich schon ein Indiz dafür, dass der ganz normal ist.
Einer von uns. Aber sowas wie du mit Schauner hattest, hatten wir mal mit Daniel Ginzek. Weißt du das noch? Wir beide.
Stimmt, und da hat es nicht geklappt.
Hat es nicht geklappt. Ja, das lag aber nicht an Daniel Ginzek, das lag an der Deutschen Bahn.
Ja.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und Anschlusszüge, die verpasst worden sind. Und ja, deswegen haben wir mit dem damals kein Interview. Es sollte eine Podcast-Folge werden, aufgezeichnet. Und die haben wir auch nie nachgeholt. Der war dann ja irgendwann auch wieder verletzt und er war eigentlich mehr in Wolfsburg. Jetzt hat er zuletzt für Fortuna Düsseldorf am Midland-Tor gespielt. Und ich äußere mich ja lobend oft über den FC St. Pauli. Das fand ich dann nicht so gut. Daniel Ginzek hatte irgendwie so einen rustikalen Zweikampf mit, ich weiß nicht mehr, mit irgendeinem St. Pauli-Spieler. Und da haben einige rumgepöbelt und ey, und gelb, zeigen ihm gelb und haben also verbaler, da schlug ihm verbaler Ärger entgegen. Ja. Also jetzt nicht auf die primitive Art und Weise. Neben mir war einer, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Der stand neben mir, also ich war auf der Gegengerade, also auf einem Stehplatz. Ich habe das Spiel privat geguckt.
Kann man sagen, der stand nicht nur neben dir, sondern auch neben sich?
Der stand neben, ja, das würde ich gar nicht mal sagen, aber ich glaube, der war einfach zu jung.
Ja.
Ich glaube, der wusste vielleicht gar nicht, dass Daniel Ginzek, ist ja mittlerweile auch schon 10 Jahre her, mal für den FC St. Pauli gespielt hat. Und ich finde, so geht man nicht mit Spielern um. Der hat, glaube ich, 22 Tore geschossen in einer Saison.
Definitiv.
Ja.
Der kam, glaube ich, damals von Dortmund, ne? Aus der Jugend oder so?
Ja, aus der zweiten Mannschaft. Der ist diesen Marvin Ducksch-Weg gegangen. Ja. Nur bei ihm hat der Weg funktioniert. Zumindest am Midland-Tor, bei Marvin Ducksch nicht. Aber der hat ja nachher dann ganz gut performt. Und Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, das ist jetzt auch nicht abgesprochen, aber fällt mir gerade ein, haben einen neuen Konkurrenten im Sturm bekommen.
David Kownacki.
Genau, von Fortuna Düsseldorf. Ein sehr guter Angreifer. Will uns das was sagen, dass einer der beiden möglicherweise den Verein verlässt?
Es fällt mir so ein bisschen schwer im Zusammenhang mit Marvin Ducksch, dass man diese Redewendung verwendet, er will jemandem schöne Augen machen, weil so schön ist er ja nicht, das sagt er ja selber, ist ja einer der beiden hässlichen Vögel, oder einer der hässlichen Möwen, weil Werder doch irgendwie diese alte Werder-Möwe eigentlich noch als Maskottchen, aber er soll doch angeblich so als Back-Up auch sich bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht haben, vielleicht so in dieser Modest-Funktion, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch länger dort bleibt. Kannst du dir das vorstellen?
In Bremen?
Also, dass Modest länger in Dortmund bleibt.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, dass Moukoko, wenn jetzt Alea fit bleibt, diese Joker-Rolle einnimmt, weil der hat jetzt auch deutlich weniger gespielt.
Ja, aber das kann auch schnell wieder, das Pendel kann auch schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Also, der hat ja auch seine Spielanteile gehabt, war jetzt auch verletzt. Und bei Ducksch weiß ich nicht, also bei Werder weiß ich nicht, ob Ducksch derjenige sein wird, der dann den Verein verlässt oder doch Niklas Füllkrug.
Oder beide.
Ja. Bei Füllkrug glaube ich es eher, dass er den Verein verlassen wird,
ja.
Weil er ja auch so nebulöse Andeutungen macht. Also Andeutungen sind es gar nicht, er sagt einfach, tangiert mich gerade nicht, wir wollen jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen. Er wird natürlich jetzt, auch nachdem er jetzt wieder gespielt hat, nach 5 Wochen oder nach 5 Spielen, die er wegen seiner Warnprobleme ausgesetzt hat, wurde er logischerweise auch wieder auf seine Zukunft bei Werder angesprochen und er legt sich da ja nicht fest. Das kann man, wenn man will, negativ auslegen. Auf jeden Fall hat Werder schon mal vorgesorgt, ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja.
Ja,
jetzt aber, ne?
Oder? Genau.
Komm, ich fahr mal hier ab.
Ja, das klappt ja nicht so gut.
Warum eigentlich nicht? Das hat doch gerade eben geklappt.
Du musst doch verbinden.
Ich hatte das schon verbunden.
Echt?
Ja. Pass mal auf. Guck mal hier. Erzähl doch nochmal einen Schwank aus deiner Jugend.
Aus meiner Jugend. Ja, um meine Jugend geht es zum Teil auch ein bisschen. Ich pack schon mal einen Song auf unsere Spotify-Playlist. Und zwar packe ich einen Song rauf, der einen Bezug hat zur heutigen Folge. Wir haben ja über die Meisterentscheidung in der Bundesliga gesprochen und ich habe ja gesagt, dass ich mittlerweile auch dran glaube, dass Borussia Dortmund Meister wird und der FC Bayern eben nicht. Die Münchner nicht, deswegen kommt von mir, von der Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein und mit dich ist dann die Meisterschale gemeint.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Das war jetzt aber laut, ne? Mir wären fast die Ohren weggeflogen.
Ganz schön laut, ne?
Ja.
Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du mal ruhig an, dann kann ich das hier noch nebenbei schnell öffnen.
Okay, was denn öffnen?
Das, was ich mit dir spielen möchte.
Ja, die Meisterschale, um die geht's auch in meinem Beitrag für unsere Kultrubrik. Die wird ihr vergeben am kommenden Samstag.
Ja.
Wahrscheinlich so um kurz nach 17.30 Uhr. Und das Original ist in Dortmund, weil Borussia Dortmund ja als Tabellenführer, wie wir inzwischen alle wissen, in diesen 34. Spieltag geht. Ich möchte mit dir Meisterrat machen. Seit 1963 gibt es die Fußball-Bundesliga. Ich schmeiß dir jetzt eine Jahreszahl hin. Boah, und du sollst mir sagen, wer in dem Jahr deutscher Meister geworden ist. Ach, ich schmeiß dir jetzt nur Zahlen, naja, nicht nur. Ich wollte gerade sagen, du warst immer schon auf der Welt, stimmt gar nicht. Aber das könntest du wissen hier, die erste Jahreszahl, weil wir über das Jahr oder über den Verein, der in diesem Jahr Meister wurde, auch neulich mal, ich glaube 2 Wochen ist es ja, gesprochen haben. Wer wurde deutscher Meister 1998?
Das ist dann Kaiserslautern.
Richtig.
98, 99, ja.
Richtig.
Ja.
Wer wurde in deinem Geburtsjahr 1984 deutscher Meister?
Also im Zweifel ist es der FC Bayern.
Nee.
Dann ist es Borussia Mönchengladbach.
Nee.
Nee. Dann ist es...
ja, nicht so viele Nieten ziehen. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Da spielten die Försterbrüder. Da spielte Guido Buchwald, meine ich, auch
Stuttgart?
Schon. Ja, der VfB Stuttgart. Mit 84. Trainer Helmut Benthaus.
Und dann 92 wieder, ne?
Dann 92 wieder mit Christoph Daum und 2007 mit Armin Fee.
Ja.
Wer wurde 1993 deutscher Meister?
Werder Bremen.
Richtig. Wer wurde?
Ich glaube in Stuttgart sogar.
Uff, das weiß ich jetzt
ich glaub schon.
Nicht mehr.
Doch, doch, ich glaube schon. Mit Borowka und so.
Ja, mit Otto Rehagel noch als Trainer. Ne? Bernd Hopsch.
Bernd Hopsch will ich auch gerade sagen.
Klaus Allofs.
Ja.
Dieter Eils.
Wintenrufer.
Ja.
Frank Neubert.
Rune Bratzett.
Mr. Europacup.
Nee, der, war der noch da?
War der noch da?
93? Ich glaube nicht.
92 war er noch da.
Ja. 2020, Deutscher Meister 2020.
Ich tippe auf den FC Bayern München.
Stimmt. 2012.
Borussia Dortmund.
Richtig. 2000, wer wurde der Millennium-Meister?
2000 war es auch der FC Bayern.
Ja.
Und 2002 Borussia Dortmund dann, ne?
2000 der FC Bayern, nachdem er Bayer Leverkusen die Meisterschale weggeschnappt hat. Leverkusen patzte in Unterhaching. Wer wurde 1988 deutscher Meister?
Da war ich wirklich noch kein großer Fußballfan. Also das kann ich nur tippen.
Aber der Verein, der bedeutet...
Borussia Dortmund?
Der bedeutet dir was.
Ist Werder?
Ja.
War Werder 88?
Ja.
Das ist natürlich
schlecht. Kalle Riedle beispielsweise.
88, 93, 2004.
Ja.
Und nochmal, wollte ich kurz sagen.
65.
65, ja.
Ja. So, wir sind jetzt in 88. einer Zeit, in der du noch nicht geboren warst, aber ich versuch's trotzdem mal. Wer wurde 1975 deutscher Meister?
Das waren das nicht diese goldenen Jahre unter Jupp Heynckes?
Der war noch Spieler damals.
Ja. Wo Bayern 3-mal in Folge den Landesmeistertitel gewonnen hat? War das nicht genau in der Zeit, dass Bayern 3-mal, ich glaube die Bayern.
Quatsch. Wer war denn damals der große Rivale? Des
Mönchengladbach.
Genau, Borussia Mönchengladbach. Okay. Der deutsche Meister 1975 hieß Borussia Mönchengladbach. Wer wurde 1976 deutscher Meister?
Wahrscheinlich dann wieder Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach, richtig. Wer wurde 1977 Deutscher
Borussia
Meister?
Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach. Und wer wird 2024 Deutscher Meister?
Borussia Dortmund.
Wer weiß.
Ich glaube schon.
24, ich, ne? Ich habe jetzt
ja, genau, ich glaube...
Wird jetzt eine Ära geprägt?
Also, es kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie Borussia Dortmund Jude Bellingham ersetzen kann. Also gar nicht, weil man so einen Spieler sicherlich nicht ersetzen kann. Aber trotzdem, wie sie das im Konglomerat schaffen. Ich glaube, dass die Mannschaft nicht auseinanderfällt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die werden da etwas, ja, da wird eine Ära geprägt. Aber auf der anderen Seite wird ja eine Ära gegen den FC Bayern München auch nur maximal über 2 Jahre. Oder jetzt haben wir gerade eben Borussia Mönchengladbach gehört, über 3 Jahre. Also ich glaube, die Bayern werden sich da nicht viel vom Brot nehmen lassen. Und im Zweifel kommt ja immer der Move, den die Bayern am besten können, dass sie vielleicht sogar sagen, bei Jude Bellingham legen wir jetzt auch nochmal 150 Millionen auf den Tisch, dann spielt er halt im kommenden Jahr bei uns.
Aber die brauchen ja einen Stürmer, ne?
Die brauchen einen Stürmer.
Ja. Und deswegen, Jude Bellingham sieht seine Zukunft, glaube ich, eher in England. Ja, gut.
Welcher Stürmer könnte es denn sein? Harry Kane
wird immer gehandelt, aber den können sie sich auch irgendwie nicht leisten. Macht auch keinen Sinn, ne, dass du so einen 30-Jährigen nochmal für 130 Millionen holst oder irgendwie sowas.
In der Bundesliga würde mir keiner einfallen. Guck dir mal die Torschützenliste an. Niklas Füllkrug, obwohl er 5 Spiele aussetzen musste, ist immer noch Erster mit 16 Treffern. Ich kann es dir gerade nicht sagen, welcher Stürmer es sein könnte. Keiner von Borussia Dortmund. Sebastian Allaire? Nee.
Victor Osimhen.
Victor Osimhen aus Neapel. Ist auch zu teuer für die Bayern.
Weißt du, was,
den
weißt
Kopf was, sollen sich Bratze und Oliver Kahn machen.
Ich war am Wochenende, ich mag das ja ganz gerne, das wollte ich mal fragen, bist du so ein Typ, du hattest ja nicht immer schon nur so eine wundervolle Familie, wie du ja jetzt hast, sondern du warst ja bestimmt auch mal in deinem Leben irgendwann mal
jung
und vielleicht sogar auch alleinstehend. Bist du so ein Typ, der auch mal alleine essen geht? Oder irgendwie alleine, jetzt nicht nur, so einen Mittagstisch, glaube ich, machst du manchmal, ne?
Ja.
Aber kannst du das sozusagen aushalten? Weil es gibt ja so Leute, die sagen, ich würde im Leben niemals alleine in ein Restaurant gehen.
Kann ich super aushalten.
Ich auch, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Ich gehe natürlich auch gerne mal zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft essen und finde es auch toll, wenn man so einen geselligen Abend mit netten Menschen und gutem Essen verbringt. Aber ich liebe das auch, alleine mal in so ein Restaurant zu gehen und einfach Leute zu beobachten und meine Zeit für mich zu haben. Und was ich sagen wollte, das habe ich am Sonntag gemacht und bin bei einem Italiener gewesen, die hatten auch so, das war kein Nobel-Italiener, sondern die hatten auch so eine, waren bekannt für ihre Steinofenpizza. Und das Geile war, die waren so richtig, wie sagt man, neapolitanisch, die waren so richtig Süditaliener.
Und da hing ein Victor Osimhen-Trikot oder ein Maradona-Trikot.
Die hatten alle, du bist da reingekommen, das war eigentlich so ein, das sah sehr gut aus. Das war, wie gesagt, kein Nobel-Italiener, aber es war jetzt auch keine klassische Pizzeria Kaschemme, so wo es nur Peroni gibt an so Holztischen, sondern alles so ein leichter Fettfilm auf dem Holztisch, das nicht. Sondern es war schon nett, aber jetzt keine weißen Tischdecken. Aber wie gesagt, trotzdem eben bekannt für die Pizza. Und du kamst rein und dann hing da schon der Meisterschal vom SC Napoli.
Aus diesem Jahr.
Aus diesem Jahr.
Ja.
Und die haben alle in Napoli-Trikots serviert. Alle. Alle. Also egal, ob Mann, ob Frau, ob irgendwas, wie sagt Jan Böhmermann immer so schön, zwischendrin und außerhalb. Egal, wie du dich gefühlt hast, der Hund, der hatte irgendwie auch noch irgendwie sowas an vom SC Napoli. Und es gibt ja auch die Pizza Napoli. Mhm. Die ist ja dann mit scharfer Salami, Sardellen und Kapern.
Mag ich sehr gerne.
Die hieß SSC Napoli.
Ja, sehr gut.
Und das muss ich sagen.
Hast du die genommen?
Ich habe sie genommen, ja.
Achso, nicht die Pizza Juve oder Cremonense oder Inter oder Milan oder Hellas Verona.
Nee.
Ich glaube, auch jede andere Bestellung wäre auch ein Affront gegen die Kellner gewesen.
Definitiv. Obwohl ich ja eigentlich gar keine Salami esse. Aber na gut.
Hast du die runtergepult von der Pizza?
So ein bisschen,
ich hätte gerne eine Salami-Pizza ohne Salami.
Ohne Salami, ja. So. Es ist eine Zeit, möglicherweise auch, wie Olaf Scholz sagen würde, eine Zeitenwende, die wir gerade erleben in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund steht kurz vor dem ersten Meistertitel seit dem letzten. Und zwar
seit 2012.
So ist es. Die Bayern haben zum ersten Mal seit 2007 eine Halbzeitführung wieder verspielt. Kannst du dich daran erinnern, gegen wen sie am 28.04.2007 eine 1:0 Halbzeitführung verspielt haben.
Also die dann in
eine
Niederlage mündete.
Ja.
Kann ich nicht, nee, weiß ich wirklich nicht.
Du musst einen Tipp abgeben.
2007, vielleicht der VfB Stuttgart, weil er Meister war in dem Jahr.
Nee, ein Verein, gegen den der FC Bayern München sonst auch häufig sehr, sehr hoch im eigenen Stadion gewonnen hat. Unverschämt hoch gewonnen hat.
Ach, HSV.
Gegen den Hamburger Sportverein.
Nigel de Jong und Guy Demel waren die Torschützen. Im Schneetreiben von München, glaube ich. Kann das
am 28.04. Schneetreiben von München?
Nee, dann war das ein anderes Spiel. Aber waren de Jong und Demel die Torschützen?
Also, die haben auf jeden Fall. Also, das gucke ich gleich mal nach. Das gucke ich gleich mal nach. Oder beziehungsweise, ja doch, das gucke ich gleich mal nach.
Aber es war der HSV.
Ich möchte mit dir einmal ganz kurz in die Mannschaft des FC Bayern München reinspringen.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, wer damals im Tor stand?
Oliver Kahn.
Das ist richtig. In der Innenverteidigung, man spielte damals ein klassisches 4-4-2 mit Raute. In der Innenverteidigung spielten zwei Südamerikaner.
Lucio.
Und?
Dante.
Nee.
Nee.
Martin.
De Michelis?
Richtig.
Ja, klar.
Auf der Rechtsverteidigerposition.
Vicente Lizarazu?
Nein.
Willi Sagnol?
Nein. Christian?
Christian?
Lell.
Christian Lell?
Ja.
War doch klar, dass die Bayern da verloren haben.
Und auf der Linksverteidigerposition spielte?
Philipp Lahm.
Fipsi Lahm, so ist es richtig. Auf der 6 spielte ein Spieler, der auf den Vornamen Andreas hört.
Hingel?
Nee. Und einen sehr bayerischen Nachnamen hat. Der mit O anfängt. Andreas Ottel.
Ottel. Andreas Ottel. Ich habe Hinkel gesagt. Wie dumm von mir.
Hat er gar nicht gespielt, ne?
Nee, der spielt immer VfB Stuttgart.
Auf der rechten Außenbahn spielte damals ein Spieler, der während seiner Karriere auch unter anderem mal beim Hamburger SV gespielt hat. Und mittlerweile häufig sitzt, und zwar neben Oliver Kahn.
Brazzo. Hasan Salihamidžić.
Auf der linken Seite, im linken Mittelfeld, spielte nicht Ali Dai, sondern Ali...
Karimi.
Richtig. Davor, und deshalb ein bisschen ungewöhnlich, weil er häufig sonst auch defensiver einzusetzen war oder beziehungsweise eingesetzt wurde, im offensiven Mittelfeld spielte Marc.
Van Bommel?
Ja.
Okay.
Und jetzt noch die beiden Stürmer, möchte ich von dir wissen.
Luca Toni?
Nee.
Miro Klose?
Nee.
Nee, Klose war noch bei Werder damals 2007, ne? Roy Mackay?
Ja. Und...
2006, 2007, Römer Kai und Roque Santa Cruz?
Nee, aber Kontinent ist richtig.
Giovanni?
Spielte während seiner Zeit auch mal...
Giovanni Elber?
Beim FC Chelsea.
Ach, Claudio Pizarro! Claudio Pizarro!
Ja, Claudio Pizarro.
Ja, das war jetzt viel... Da waren ein paar Nieten dabei.
Waren ein paar Nieten dabei. Ja. Aber hier steht es mit Kahn und Salihamidžić in der Startelf und dem HSV in der Bundesliga. Lang ist es her, als der FC Bayern zuletzt eine Pausenführung...
Sagen wir nochmal eben die Torschützen.
Das muss ich einmal ganz kurz...
Nigel de Jong und Guy Demel tatsächlich?
Ich guck mal ganz kurz. Das können wir nochmal ganz kurz hier rausfinden, weil das ist dann auch so ein bisschen Service am Hörer und an der Hörerin.
Wir sind ja in erster Linie ein Service-Dienstleister. Wir werden ja auch angerufen, wie Telefon-Hotlines, wenn man einfach mal wissen möchte, wer am kommenden Bundesligaspieltag aufeinander trifft. Oder.
Das haben unsere Nachbarn früher bei RSH gemacht. Wirklich, die haben gesagt, wenn die zu Hause abends saßen, nach der 27. Boston-Zigarette und da haben die gesagt, so komm. Jetzt, wir haben uns, wie hieß denn nochmal der Fluss da hinten in Georgien? Da haben die bei RSH angerufen am Hörertelefon und die haben das dann meistens rausgesucht.
Gab es damals noch kein Internet?
Nee.
Okay.
Nee. So alt bin ich. Also, wir haben hier, wollen wir nochmal ganz kurz in die Startaufstellung des Hamburger SV.
Sag mir erstmal die Torschützen, das lässt mir keine Ruhe gerade.
Damals übrigens, ich sag die Torschützen. Für 1:0 Führung durch Vorarbeit. Brazzo Hasan Salihamidžić. Die Vorarbeit für den aktuellen Spielstand hat er ja auch gesorgt, indem er den Kader zusammengestellt hat. Also 1:0 Claudio Pizarro, 1:1, 71. Minute, Vorarbeit Juan Pablo Sorin, Torschütze Rafael van der Vaart.
Okay, war das ein anderes Spiel.
Das in der 76. Minute, Vorarbeit, so steht es hier, zweite Saisonvorlage Frank Rost und Linksschuss von Paolo Guerrero.
Der ja. Ex-Bayern-Spieler, okay.
Dann schauen wir nochmal ganz kurz in die Aufstellung des HSV rein. Damals Frank Rost im Tor.
Ein paar hast du ja schon genannt, ne? Joris Matthijsen in der Abwehr.
Kannst du dich an einen Abel erinnern?
Bastian Reinhardt, Matthias Abel.
Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, nie gehört. Matthijsen,
Atuba. Wurde von Kaiserslautern ausgeliehen, glaube ich. Matthias Abel damals hat eine Halbserie beim HSV gespielt.
Colin Benjamin. Jarolim, De Jong, Demel, Sorin, Van der Vaart und vorne Olic.
Boah, sehr defensiv, ne? Ja. Olic wurde danach ja dann zum FC Bayern transferiert.
Ja, ne? Hat er sich da in die Notizbücher geschossen, wie man so schön sagt,
oder? Kann
man
so sagen, obwohl er in dem Spiel nicht getroffen hat.
Guerrero?
Nee, Olic hat in dem Spiel nicht getroffen.
Ah, okay, Olic, ja. Guerrero schon. Guerrero war doch auch mal bei den Bayern, oder?
Genau, der war auch mal bei den Bayern. Der. Ja, gut.
Na gut,
Ich habe nichts mehr. Du hast noch einen Song für die Liste vielleicht, ne?
Habe ich noch einen Song für die Liste?
Von mir gibt's Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von der Münchner Freiheit. Ich habe das ja eben schon begründet.
Ja.
Eine kleine Reminiszenz an die Meisterschale, die dann nicht in München landet, nicht auf dem Rathausbalkon in die jubelnde Menge gehalten wird, unter dem tosenden Beifall der erfolgsverwöhnten Bayern-Fans. Das hört sich jetzt an wie Schadenfreude, aber ich bin gar nicht schadenfroh.
Nee, ich packe rauf Wie wir, Mi wieder von Marc Anthony.
Ja, okay, sagt mir jetzt nichts, aber meinetwegen nehmen wir, ist eingeloggt, könnt ihr hören, vielleicht für die nächste längere Urlaubsfahrt oder wenn der VAR mal wieder ein bisschen länger braucht, dann eignet sich unsere Spotify-Liste, da sind wahrscheinlich gerade auch schon so 2-3 Tage nonstop Musik drauf.
Ich habe auch noch
die wird ja auch gut gefüttert.
Ich habe über Instagram noch liebe Grüße von Björn bekommen, der hat uns ein Bild geschickt und hat gesagt, guck mal, so sieht das Grinsen nach diesem Spieltag aus, also du merkst, Schadenfreude ist ja manchmal dann doch die schönste Freude, aber möglicherweise das kommt es auch in der kommenden Woche alles anders als gedacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch noch beteiligen. Wir haben mittlerweile schon 75 Euro safe für einen guten Zweck. Michael Augustin gegen Björn oder eben auch Bayern München gegen Borussia Dortmund. Auflösung folgt.
Und zwar am nächsten Wochenende und dann in der nächsten Woche wieder hier in eurem Anstoßquartier.
Tschüss.
Tschüss.
Der Fußball-Podcast.